Bis zu 8 Hamburger Schulen werden geschlossen. Bundesweit hat diese Nachricht aus dem Erzbistum Hamburg Schlagzeile gemacht. Normalerweise folgen auf Nachrichten von Schließungen und auch in dieser Dimension Empörung und Betrübnis. Aber in diesem Fall kam kurz danach eine andere Nachricht, die auch bundesweit Schlagzeile gemacht hat. Und zwar die Nachricht, dass Hamburger Bürger eine Schulgenossenschaft gründen und dem Erzbistum Hamburg Hilfe und Unterstützung anbieten. Einer der Initiatoren dieser Schulgenossenschaft ist der Hamburger Jurist Christian Berntsen. Bei ihm in Hamburg ist die Sendung Menschen heute zu Gast. Herzlich willkommen, Christian Berntsen. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon ist Angela Krumpen. Diese Geschichte spielt in Hamburg. Und mitten in Hamburg sitzen wir jetzt, Christian Berntsen. Wo genau?
Wir sind hier in der Deichstraße. Das ist eine Straße an dem ältesten Hafen von Hamburg, dem Nikolaifleet, und ein paar alte Häuser sind hier noch. Ansonsten sind wir in Hamburg ja schnell mit dem Abreißen und auch schnell mit dem Neuaufbauen.
Diese Geschichte hat nicht umsonst Schlagzeilen gemacht. Immerhin geht es um 10 Millionen Euro. Das sagen sie zumindest oder sagt die Schulgenossenschaft. Es geht auf jeden Fall um unternehmerischen Mut. Und vielleicht in der Verbindung von viel Geld und unternehmerischem Mut ist es ja kein Zufall, dass diese Geschichte in der Hansestadt Hamburg, wo man viel Erfahrung mit unternehmerischem Mut und viel Geld hat, spielt.
In der Tat ist das immer noch so, dass Hamburg eine Kaufmannsstadt ist und dass wir normalerweise gut überlegen, wo wir unser Geld investieren. Und wenn wir nicht überzeugt sind, dass es sich lohnt, machen wir das auch nicht. Die Uni in Hamburg wurde erst gegründet vor gut 100 Jahren, als auch die Hamburger verstanden hatten, dass akademische Ausbildung sogar zum Geldverdienen nützlich sein kann. Also, die katholischen Schulen in Hamburg haben ein bisschen eine andere Geschichte. Sie sind eigentlich die Geschichte von Einwanderern in diese Stadt und deren Selbstorganisation. Und nun sind wir in einer Lage, in der wir nicht mehr ganz so neu sind als Katholiken in der Stadt und entscheiden müssen, wollen wir unsere Schulen behalten oder lassen wir es?
Sie haben entschieden, dass Sie diese Schulen behalten wollen. Jede Geschichte hat einen Anfang. Vermutlich beginnt diese Geschichte zu Anfang dieses Jahres, als der Erzbischof Stefan Heese von Hamburg die Verschuldung seines Bistums öffentlich gemacht hat. Christian Berntsen, wie haben Sie davon erfahren?
Ich habe es gelesen, wie alle anderen auch, dass das Erzbistum gesagt hat, es hat viel mehr Schulden, als es bisher kommuniziert hat. Und das ist in einer Stadt wie Hamburg eine Nachricht, die umfangreich rufschädigend ist.
Wie war Ihre erste Reaktion?
Ach, ich dachte, ja gut, wenn das so ist, ist es so. Und dann muss man halt das machen, was jeder tut, der in Insolvenz ist. Sich 7 Jahre lang ein bisschen ruhig verhalten und anstrengen, vorsichtig wieder auf die Füße zu kommen. Und im Übrigen viel um Vertrauen werben. Das wäre das Allerwichtigste gewesen.
Das haben Sie gedacht, aber in dieser ersten Reaktion ist ja bei Ihnen irgendwann die Idee einer Genossenschaft aufgetaucht.
Ja, das war nun so, dass etwas nach dieser Mitteilung, dass das Erzbistum nach eigener Auffassung wirtschaftlich überschuldet sei, das Erzbistum auch gesagt hat, es wird in Reaktion auf diesen Umstand planen, bis zu 8 katholische Schulen in Hamburg zuzumachen. Und ich dachte mir, okay, wenn die es nicht können oder nicht mehr wollen, dann fassen wir die Dinge halt selber an und kümmern uns selber um unsere Schulen und dann brauchen wir dafür nicht mehr die Kirchenverwaltung.
Wir versuchen heute hier diese Geschichte zu erzählen, also nachzuerzählen. Also, Sie haben gesagt, also es kam die Nachricht zu Ihnen, dass bis zu 8 der katholischen Schulen in Hamburg geschlossen werden sollen. Es gibt insgesamt 21, also dann doch ein bedeutender Anteil, mehr als ein Drittel. Und Sie, das entnehme ich jetzt mal, dem, was Sie sagen, Sie waren einfach nicht einverstanden, dass diese Schulen geschlossen werden sollen. Sowas kann man ja nicht alleine. Also haben sie Verbündete gesucht. Wie waren denn die ersten Reaktionen? Weil das ist ja eine, wie soll ich sagen, eine große Idee. Und jeder, der das hört, weiß, dass das nur mit sehr viel Anstrengung und Engagement gehen wird.
Es gab, glaube ich, relativ viele Menschen, die sich erschrocken haben über diesen Umstand. Und dann hat es einige gegeben, die dann auch protestiert haben oder protestieren wollten. Und ich dachte mir, nee, das muss mir ein bisschen anders machen. Und dann habe ich Leute angerufen und dann habe ich eingeladen zu einer kleinen Besprechung in meine Firma. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und diese Idee dieser Schulgenossenschaft öffentlich gemacht. Und die Idee ist eigentlich so ungefähr das komplette Gegenteil der erzbischöflichen Entscheidung, nämlich anstatt einer Entscheidung eines Einzelnen haben wir gesagt, es kommt auf das Engagement vieler an. Und wir haben gesagt, wenn 10.000 Hamburgerinnen und Hamburger sich zusammentun und zusammen 10 Millionen Euro als Betriebskapital zusammenbringen, dann können wir auch dem Erzbistum sagen, wir entlasten euch von den katholischen Schulen.
10.000 sollen 10 Millionen aufbringen, das heißt, jeder muss 1.000 aufbringen. Diese Idee, sollen 10.000 Hamburger Bürger sein, haben die was damit zu tun, dass es um 10.000 als Schüler an katholischen Schulen geht?
Ja, das hat damit was zu tun. Es hat auch was damit zu tun, dass ein solches Projekt eine ganz breite Basis auch in der Stadt braucht. Mit wenigen Menschen kann man eine Bewegung nicht erzeugen. Wir brauchen viele Menschen, die sagen, uns sind diese Schulen wichtig. Nebenbei gesagt, wenn es die nicht gibt, dann kann man sie auch, die katholischen Schulen, auch in Frieden zumachen. Ich glaube, dass es aber viele Menschen gibt, denen sie wichtig ist und die wollen wir versammeln und denen wollen wir eine Plattform bieten, ihr Engagement, ihre Ideen und ihre Wünsche in einem großen partizipatorischen Prozess aufeinander abzustimmen.
Jetzt sind Sie mit dieser Idee ja schon ein bisschen in der Öffentlichkeit. Sie haben also auch ein bisschen Erfahrung gemacht. Sie haben ein Team zusammengefunden, ein sehr, wenn ich da drauf gucke, ein sehr schlagkräftiges Team. Im Sinne von jeder einzelne von Ihnen hat sein eigenes Netz und hat sehr viel berufliche Erfahrung, das aber auf verschiedenen Gebieten, sodass Sie sich insgesamt sehr viel Vermögen haben, also jetzt nicht Vermögen im Sinne von Geld, das vielleicht auch, das weiß ich nicht, aber Vermögen von Skills, von Fähigkeiten. Wer gehört zu diesem Team?
Leute mit Erfahrung für Schule, Leute mit Erfahrung von Kirche, Leute mit Erfahrung in Politik. Also, ich sage das mal mit wenigen Beispielen. Bei uns ist beispielsweise Franziska Hoppermann. Das ist eine junge Frau, die in der Hamburger Verwaltung eine Abteilungsleiterin ist, die in der Kirche vielfältig aktiv ist, die wunderbar singt, die Pfadfinderleiterin war, ordentliche DPSGlerin und die als Betriebswirtin uns hilft, Zahlen so gut zu verstehen, dass Dinge funktionieren. Bei uns ist Rainer Schmitz, das ist ein pensionierter Staatsrat in der Schulbehörde, also ein leitender Schulbeamter, der selber Schulleiter einmal in der katholischen Schule gewesen ist. Bei uns ist Nikolas Hill, der viele gesellschaftliche Initiativen in der Stadt organisiert hat, der auch in der öffentlichen Verwaltung eine Reihe Erfahrung hat, der Staatsrat in der Justizbehörde, in der Kulturbehörde war, genau wie Franziska Hoppermann, jemand, der in der CDU Politik macht. Bei uns ist aber auch zum Beispiel der BDKJ-Vorsitzende, auch ein Pfadfinder, der macht nun im Rahmen von Sozialdemokratie Politik. Sowas geht auch. Und so ist es eine Kombination von ganz verschiedenen Leuten. Ich könnte weitere aufzählen, die dabei sind. Eine Lehrerin, Ida Schütt, die als junge Lehrerin auch mal an einer katholischen Schule war, jetzt in einem staatlichen Schulsystem tätig ist, eine erfahrene Finanzfrau, eine Betriebswirtschaftsprofessorin, Claudia Leimkiller, die sehr viel kennt von kirchlichen Finanzen. Also man sieht Menschen mit ziemlich unterschiedlichen Erfahrungen. Wir haben dann weitere Menschen dazu gesucht, die auch bundesweit Erfahrungen haben. Wir haben einen geistlichen Berater, Stefan Kiechle, den ehemaligen Jesuitenprovinzial, der sich um ignatianische Ritualität kümmert und der uns wichtige Anregungen gibt. Der ehemalige Schulstaatssekretär von Nordrhein-Westfalen, Ludwig Hecke, ist bei uns ein alter KSJler, also die katholische Jugendverbandsarbeit ist ein ganz präsenter Teil dieser Initiative.
Ein Reservoir für Menschen, die was bewegen wollen und die erstmal was erhalten wollen in diesem Fall. Das ist sozusagen der Kopf, das Team, was sagt, wir wollen was voranbringen. Das geht nur, das haben Sie eben selber gesagt, wenn es ganz viele gibt, die sagen, wir wollen das auch und wir finden das gut, was ihr macht und wir lasst es uns zusammen machen. Wie hat die Hamburger Stadtgesellschaft reagiert?
Sehr angenehm, unaufgeregt und zustimmend. Und das ist etwas, was mich gar nicht so sehr erstaunt. Wir sind in Hamburg daran gewöhnt, dass es gesellschaftliche Initiative gibt. Wir haben eine gewisse Tradition darin, nicht alles vom Staat zu erwarten. Es gibt also sozusagen einen Ton, der der Obrigkeit nicht alles an Verantwortung zuschiebt. Und so haben wir vielfältige Unterstützung bekommen. In Wahrheit ist es so, dass alle relevanten politischen Kräfte in dieser Stadt unser Projekt unterstützen. Wir haben viel Vertrauen im Bereich der Öffentlichkeit und im Bereich der Stadt. Das ist für die katholischen Schulen besonders wichtig. Und wir haben in der Kirche sehr viel Unterstützung, auch in konkreter Weise in der Hamburger Kirche. Ich will das an einem Beispiel sagen. Der Leiter der polnischen katholischen Mission, der Pfarrer Dr. Jacek Bistrom beispielsweise, hat öffentlich erklärt, wie sehr wichtig die katholischen Schulen für die heute als Zuwanderer in unsere Stadt kommenden Menschen aus Osteuropa sind. Das ist auch etwas Wichtiges, was vielleicht bei denjenigen, die die Entscheidung getroffen haben, nicht in der Weise präsent war, wie es erforderlich war.
Kommen wir zu den Menschen, die die Entscheidung getroffen haben. Das sind die Menschen, mit denen Sie in Verhandlung gehen müssen oder in Verhandlung gegangen sind. Wie hat das Erzbistum, wie hat der Entscheider in Person des Bischofs, aber es ist ja nicht nie nur der Bischof, also wie hat das Erzbistum reagiert?
Das Erzbistum hat von Beginn an klug und zugleich zurückhaltend reagiert. Es hat keines unserer Angebote bisher abgelehnt und prüft nach seinen Standards und mit seinen Kriterien, ob es mit uns zusammenarbeiten kann. Wir wünschen uns eine schnelle Entscheidung. Wir brauchen eine schnelle Entscheidung und wir hoffen, dass die, die im Erzbistum für auch die Struktur der Entscheidung und das Tempo der Entscheidung verantwortlich sind, nicht nur die internen Kriterien der Verwaltung des Erzbischofs im Blick haben, sondern auch den Bedarf an Tempo in der Stadt.
Das heißt, an Tempo in der Stadt wollen Sie zum kommenden Schuljahr am Start sein?
Zum kommenden Schuljahr müssen nach unserer Auffassung alle Schulen, die das Erzbistum zur Disposition gestellt hat, weiter Schülerinnen und Schüler aufnehmen. Das ist die Basis dafür, dass man das gesamte katholische Schulwesen weiterentwickeln kann. Das Schulwesen insgesamt muss funktionsfähig bleiben.
Also, um diese Geschichte ein bisschen zu verstehen, glaube ich, müssen wir verstehen, was das denn ist, eine Schulgenossenschaft. Steigen wir doch mal in die Inhalte ein und da ist es ein doppeltes Anliegen. Das will ich gleich zu Beginn sagen, dann können wir das der Reihe nach angucken. Das eine Anliegen ist, es soll diese Schulen weitergeben. Die sollen weiter existieren. Aber das zweite Anliegen scheint mir genauso wichtig zu sein, wenn nicht wichtiger. Diese Schulen sollen weiterentwickelt werden im Sinne einer Stadtgemeinschaft, die wirklich auch Verantwortung übernimmt. Also, fangen wir mit der Schulgenossenschaft an. Was ist das eigentlich, eine Schulgenossenschaft?
Viele Menschen kennen Wohnungsbaugenossenschaften. Das sind Gesellschaften, wo sich Leute zusammentun, nach der einfachen und überzeugenden Idee von Herrn Raiffeisen, die so funktioniert. Das, was Einzelne nicht alleine schaffen, können viele zusammen schaffen. Und bei den Wohnungen geht es halt so, alle legen ein bisschen Geld zusammen und dann baut man Häuser und dann können die Menschen wohnen. Und bei Schulgenossenschaften geht es genauso. Viele Menschen legen ein bisschen Geld, das, was sie können, zusammen und dann beschafft man alles, was man braucht, um Schulen zu betreiben. Das ist das relativ simple Konzept und die, zu diesen vielen können gehören Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer und alle anderen, die an diesen Schulen Interesse haben.
Auf Ihrer Webseite schreiben Sie, dass Erwachsene 1.000 Euro, sich mit 1.000 Euro einbringen sollen und Schüler mit 200. Sie treffen sich natürlich auch mit den katholischen Schulleiterinnen und Schulleitern dieser Schulen. Wie reagieren Sie denn zum Beispiel darauf, dass Schüler und Schülerinnen sich mit 200 Euro einbringen sollen?
Zunächst mal vielleicht noch dieses. Das sind die Mindestbeträge. Jeder, der mehr Geld in dieses Anliegen investieren möchte, ist herzlich willkommen. Aber, und das gehört zur Genossenschaft dazu, jeder hat nur eine Stimme. Das ganze Projekt ist deshalb demokratisch und offen und transparent. Uns ist das sehr wichtig. Wir wollen nicht, dass reiche Leute sich ihre Schule kaufen können, sondern wir wollen, dass alle mitwirken können. Alle, die wollen. Und dann gibt es natürlich auch Befürchtungen, weil man sagt, oh, wie wird das, wenn Schulen plötzlich so einen vielköpfigen Eigentümer haben? Kommen dann vielleicht falsche Entscheidungen zustande? Und jeder, der realistisch schaut, muss sagen, ja, das kann passieren. Es kann aber auch passieren, wenn eine Schule nur einen Eigentümer hat. Und wir haben halt insgesamt in unserer Gesellschaft eine Erfahrung gemacht, die heißt, wenn viele auf eine Entscheidung gucken, geht es ein bisschen langsamer, aber zumindest der größte Unsinn wird leichter verhindert. Deshalb setzen wir auf dieses Konzept. Und dann gibt es auch eine Sorge, die vielleicht heißen könnte, ja, manche Leute können sich das gar nicht leisten. Ich will das am Beispiel der Schülerinnen und Schüler sagen. Als erstes wäre mal mein Hinweis an der Stelle, so viel wie das eigene Handy sollte einer Schülerin, Schüler seine eigene Schule schon wert sein. Wenn jemand aus einer ganz armen Familie kommt, dann werden wir dem helfen, seinen Genossenschaftsanteil zu erwerben. Ganz ohne eigene Mühe wird es für niemand gehen, aber das ist ja ganz realistisch. Ein Leben ganz ohne Mühe gibt es sowieso nicht.
Also, ich glaube, da ist der Plan, wenn jemand aus einer ganz armen Familie kommt, dass er 50 Euro zahlt und dass der Rest von einem Sponsor abgedeckt wird. Aber das wäre jetzt ein Missverständnis zu denken, das klingt ein bisschen so, als wäre es Schulgeld, aber so ist das nicht. Also man muss nicht 200 Euro oder 1.000, die Eltern 1.000 Euro zahlen, damit das Kind an diese Schule kommt, sondern damit man, wenn man das möchte, an den Entscheidungen, die diese Schulen angehen, mit sich selber mitbeteiligen kann, richtig?
Damit man Miteigentümer wird. Man muss nicht Miteigentümer werden der Schule. Muss man ja auch bei einer staatlichen Schule nicht, muss man ja auch bei einer anderen kirchlichen Schule nicht. Bei unseren genossenschaftlichen Schulen kann man es. Wir machen keine Pflichtgenossenschaftsmitgliedschaft wie bei einer Wohnungsbaugenossenschaft, sondern wir machen es anders. Wir sagen, ja, wer sich beteiligen möchte, kann sich beteiligen. Wer sich nicht beteiligen möchte, das ist auch okay.
Wer sich nicht beteiligen möchte, kann also die Schule besuchen. Aber in der Konsequenz ist es natürlich so, wenn Entscheidungen getroffen werden, ist er auch nicht, wenn er sich finanziell nicht beteiligt, ist er auch an den Entscheidungen nicht beteiligt.
So schaut's aus. Und das ist ein Teil von gemeinsamer Verantwortung. Gemeinsame Verantwortung heißt eben auch, ja, dass ich kümmere mich um etwas, was mir wichtig ist.
Um welche Entscheidungen geht es? Geht es um Personalentscheidungen? Also wer unterrichtet da? Geht es um Schulprogramme? Geht es um Gebäudeverantwortung? Worum geht es?
Die operativen Entscheidungen muss eine kleine Schulverwaltung treffen, gemeinsam mit denjenigen, die konkreterweise die Schulleitung haben. Das heißt, auch in einer Schule, die genossenschaftlich geführt wird, sind Lehrerinnen, sind Lehrer, sind Schulleiterinnen und Schulleiter, auch die Mitglieder einer Schulkonferenz, Elternvertretungen, auch Schülervertretungen im Übrigen, wichtige Organe und in unserer Schulverfassung werden die zentrale Rechte haben. Aber die großen Entscheidungen, wird eine Schule geschlossen oder wird eine Stadtteilschule errichtet oder weitergeführt? Kümmern wir uns um einen Neubau oder aber auch Teile des Schulprogramms? Wollen wir Projekttage haben oder gar Projektwochen oder wollen wir lieber in einer etwas regulärer organisierten Form lernen? Das kann man gemeinsam verabreden. Oder wie gestalten wir den Schulhof? wollen wir zwei Hängebauchschweine auf dem Schulhof oder sagen wir, nö, die stinken und quieken, das wollen wir gar nicht. Das können auch Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen, Lehrer ganz friedlich und demokratisch und mit gleichem Stimmrecht entscheiden.
Und das wird dann auch so sein, dass es dann nochmal einfach eine Gemeinschaft für die jeweilige Schule gibt. Das heißt, die eine Schule kann Hängebauchschweine über den Schulhof laufen lassen und die andere nicht.
Das ganz gewiss. Und wenn die Mitglieder der Schulgenossenschaft mit den Schulleitungen und der Schulkonferenz denn finden, das waren jetzt drei sehr schöne Jahre mit Hängebauchschweinen, aber jetzt reicht's, dann müssen die sich überlegen, wie sie unter den Aspekten von Tierschutz und anderen wichtigen ethischen Aspekten mit dem Hängebauchschwein weiterverfahren.
Da kann man ja sehr viel mehr lernen, wenn man einfach Dinge anschiebt, Erfahrungen damit macht und sie so oder anders zu Ende führt. Das eine ist, habe ich gesagt, sie wollen, dass es weitergeht, dass es diese Schulen weiter gibt. Und das andere ist, sie wollen diese Schulen weiterentwickeln. Was meinen Sie damit? Warum weiterentwickeln und wie weiterentwickeln?
Die katholischen Schulen in Hamburg sind in der Weise, in der sie ein Schulsystem darstellen, in Deutschland fast einzigartig. Es gibt sowas so eigentlich nur noch in West-Berlin. Es sind die Schulen einer sich immer als Einwanderer erlebten Gruppe. Und normalerweise war es in Hamburg so, erst die Schule und dann die Kirche. Die Einwanderer kamen hierher und hatten Erfahrungen, die auch heute Einwanderer in Deutschland machen. Sie stellten fest, ihre Kultur passt nicht so gut zu der Mehrheitskultur in dieser Stadt. Und sie hatten die Ängste, die Sorgen, die auch Einwanderer heute haben, die nach Deutschland kommen, nämlich, werden unsere Kinder noch verstehen, wo wir herkommen? Und werden die das wichtig finden, was uns wichtig ist? Und deshalb haben sie Schulen gegründet, katholische Schulen natürlich, weil das war, was ihnen wichtig war. So ist es passiert, als mit der Industrialisierung hier viele Leute nach Hamburg kamen. Zum Beispiel aus Gebieten, die heute zu Polen gehören. Und so ist es passiert, als aus Westeuropa Arbeitsimmigranten nach Deutschland kamen. Und so ist es passiert, als die Flüchtlinge aus Asien kamen, zum Beispiel aus Vietnam. Und so ist es heute, wenn Leute zum Beispiel aus dem Subsahara-Bereich nach Hamburg kommen. Es ist immer auch die Frage der Eltern, wie passt unser Leben, wie passt unsere Tradition und diese Stadt, in der wir eben erst neu sind, zusammen. Die katholischen Schulen sind Schulen, auf denen fast 10.000 Schülerinnen und Schüler aus 85 Ländern zur Schule gehen.
Aus 85 Ländern heute?
Ja.
Hallo?
So.
Sagen Sie mal ein paar, also gut.
Ich habe ein paar schon gesagt, natürlich sind da Spanier, Kroaten, Portugiesen, Vietnamesen, Togolesen, Menschen aus Südamerika. Und das ist in diesem System vollständig normal. Polen in großer Anzahl, im Übrigen gleichermaßen. Das ist nichts, was dieses Schulsystem überraschend findet. Und diese katholischen Schulen konstituieren in Wahrheit das katholische Leben in Hamburg, das entwickelt sich gewissermaßen darum. Natürlich gibt es Gemeinden, natürlich gibt es Verbände, aber Leute, die in Hamburg groß geworden sind, die katholisch sind, die waren vielleicht nicht zusammen in einer Klasse, aber dass Geschwister von denen irgendwann mal zusammen auf einer Schule waren, das ist vollständig normal. Man kennt sich irgendwie und zwar über die Schulen.
Okay, also das ist das, was Sie weiterentwickeln wollen und wie wollen Sie es weiterentwickeln?
Wir müssen anschauen, wie für diese Menschen Schule sein muss. Das bedeutet in jedem Fall, dass für kleine Leute, für Grundschülerinnen und Grundschüler, die Schulen so erreichbar sein müssen, dass dieses Angebot, ihr könnt als gute Hamburgerinnen und Hamburger aus vielen Ländern mit und in einer katholischen Tradition in der einen Kirche zusammenleben und lernen, dass wir dieses Angebot gut erreichbar machen. Und dann müssen wir gucken, dass die sehr verschiedenen Begabungen ihre Orte finden. Wenn die Schülerinnen und Schüler älter sind, können sie auch ein bisschen reisen. Ich habe das selber erlebt. Ich bin ab meinem 10. Lebensjahr jeden Tag eine halbe Stunde mit der U-Bahn zur Schule gefahren. Es war völlig normal. Ich fand es sogar ganz okay. Es war offen gesagt auch eine Zeit, wo man sein Hausaufgabenset ein bisschen verkomplettieren konnte.
Das kenne ich. Ich habe das im Bus gemacht, aber in der Eifel. Jetzt sind wir immer noch nicht bei dem, wie Sie das weiterentwickeln wollen.
Ja, ich verstehe sehr gut sozusagen diese Nachfrage nach den konkreten Schritten. Wenn wir aber sagen, wir wollen das in einem genossenschaftlichen Geschehen und in einem partizipatorischen Prozess machen, dann ist unsere eigentliche Entwicklungslinie die Offenheit für die Entscheidung eben derer, die es angeht. Und wenn beispielsweise Menschen aus den Familien, die im Süden Hamburgs leben und von denen viele nicht so viel Geld haben, sagen, uns ist eine Stadthaltschule in Langform, in der man in 13 Jahren Abitur machen kann, viel lieber als ein katholisches Gymnasium, dann wäre das eine Entscheidung, die wir natürlich respektieren würden. Wenn die aber sagen, nee, wir wollen ein altsprachliches Gymnasium, weil nur das wirklich den Weg zur klassischen Bildung erschließt, dann würden wir uns auch in Respekt vor dieser Entscheidung organisatorisch auf den Weg machen. Und vielleicht ist das einer der wichtigsten Dinge, dass wir in diesem ganz wirklich inneren Sinne offen sind und vollständig akzeptieren, dass die Betroffenen die Entscheidung selber organisieren müssen und auch sagen müssen. Ich will es mal andersrum sagen, das ist nicht unbedingt nur schön, denn es bedeutet, Menschen müssen wissen, was sie wollen. Und wer nichts will, für den wird es schwer. Also, eine solche genossenschaftliche Schule ist in gewisser Weise auch eine Herausforderung. Sie heißt nämlich, du musst wissen, was du willst. Und es wird niemand geben, dem du am Ende sagen kannst, ich konnte nichts dafür, irgendjemand hat entschieden, ich muss zu einem altsprachlichen Gymnasium, aber da war es schrecklich.
Das heißt, die Menschen müssen nicht nur wissen, was sie wollen, das ist natürlich die Voraussetzung, aber dann müssen sie das auch artikulieren. Sie müssen auch einfach aufstehen, ob das jetzt in der Schulaula ist und sagen, ich stelle es mir so vor, ich möchte das. Und wenn ich das richtig verstehe, deshalb wollen sie von Anfang an, dass der Prozess so geht, wie nachher auch die Schulen geführt werden sollen, nämlich indem man zusammen die Entscheidung herausfindet, was ist der Mehrheit von uns wichtig, und das machen wir dann.
Ja. Genauso wird es sein. Und zu dieser Mehrheit gehören immer auch die Schülerinnen und Schüler. Und wir kriegen jetzt zum Beispiel Fragen, wie ist euer schulorganisatorisches Konzept, damit wir den Raumbedarf bestimmen können? Und wir werden immer sagen, das schulorganisatorische Konzept werden wir verabreden mit den Menschen, die dort zur Schule gehen wollen, die sich diesen Schulen verbunden fühlen. Und wir sind in diesem Sinne vollständig unfähig, die Vorgesetzten der Interessierten an diesem Projekt zu sein.
Sie organisieren den Prozess, aber Sie wollen ihn nicht bestimmen und nicht gestalten.
Gestalten wollen wir ihn, den Prozess. Wir wollen den gestalten, und zwar so, dass alle daran teilnehmen können. Aber wir bestimmen nicht das Ergebnis. In Sonderheit machen wir dies nicht. Wir sagen nicht am Anfang mal kurz das Ergebnis. Wahrscheinlich werden viele auf das Ergebnis Einfluss nehmen, und uns ist das sehr recht. Und dann werden wir auch zum Beispiel organisieren müssen, dass irgendwann mal entschieden wird. Und wir wissen auch, dass Partizipation an verschiedenen Stellen ziemlich anstrengend und manchmal auch nervige Angelegenheit ist. Ja, so ist das nun mal.
Das weiß jeder, ob er der irgendwie versucht hat, mit Menschen zusammen was zu machen, ob das eine Bürgerinitiative, ein Verein, eine Kolpingfamilie ist, whatever. Das weiß jeder, der das mal versucht hat. Jede Geschichte, wenn wir versuchen, diese Geschichte der Hamburger Schulgenossenschaft, die auf dem Weg ist, hier mitten in Hamburg heute zu erzählen, dann gehört zu jeder Geschichte ein Warum. Sie machen das ehrenamtlich, sie langweilen sich nicht in ihrem Leben. Sie haben hier in Hamburg, arbeiten sie in einer Kanzlei, in der sie Mitinhaber sind. Sie arbeiten in Berlin, indem sie eine Professur, einen Lehrauftrag einer katholischen Hochschule haben. Sie haben viele andere Aufgaben, das zähle ich jetzt nicht auf. Das, was Sie jetzt machen, müssen Sie morgens vor der Arbeit, abends nach der Arbeit, am Wochenende, in der Mittagspause, wann auch immer machen. Also, dafür braucht es ein hohes Warum, eine hohe Motivation. Was ist diese Motivation?
Meine persönliche Motivation an dieser Stelle ist, dafür zu sorgen, dass die eine Kirche in dieser Stadt ein ernsthaftes Angebot für Menschen ist, in ihrem eigenen Leben das zu entdecken, was bedeutet, von Gott gehalten zu sein. Das ist meine private Motivation. Andere haben bestimmt ganz andere Motive. Für mich ist es das. Ich möchte, dass die Kirche in dieser Stadt für die Menschen ein glaubwürdiger Gesprächspartner bleibt. Das ist sie dann nicht, wenn sie mitteilt, Kinder und Jugendliche interessieren uns nicht mehr so. Und das ist sie dann nicht, wenn sie sagt, Zuwanderer interessieren uns nicht so. Neulich hat mir mal jemand gesagt, naja, wissen Sie, in sozial schwachen Stadtteilen, da kann man ja eigentlich so Schulen in freier Trägerschaft, katholische Schulen gar nicht betreiben. Ein solches Projekt ist ein bisschen schrecklich, was dabei rauskommt. Das bedeutet nämlich, die katholische Schule ist die Schule für die reichen Leute und das darf überhaupt gar nicht passieren. Und ich habe eine lange Erfahrung damit, dass Kirche etwas ist, was man immer selber machen muss.
Diese lange Erfahrung besteht unter anderem in sehr viel Erfahrung mit katholischer Verbandsarbeit und mit guten Erfahrungen in katholischer Verbandsarbeit. Sie waren Vorsitzender des BDKJ zum Beispiel. Wenn wir auf diese Schnittmenge gucken, der guten Erfahrungen, was waren die guten Erfahrungen in katholischer Verbandsarbeit, die Sie gemacht haben, von denen Sie sagen, ich will in einer anderen Form, in dieser Form einer Schulgenossenschaft, vielen, möglichst diesen 10.000 Schülern und Schülerinnen, die es heute in Hamburg an katholischen Schulen gibt, zur Verfügung stellen? Was ist das Gemeinsame dieser guten Erfahrungen, die Sie gemacht haben?
Wir wissen in Wahrheit in der Kirche seit immer, dass Kirche da entsteht, wo sich Menschen gemeinsam bewegen, über ihre Hoffnung reden, über ihre Freude reden, auch über ihre Angst und auch über ihre Trauer. So, das tun wir zusammen. Und das haben wir in den Verbänden zusammengetan, in den Zeiten, in denen ich mich dort bewegt habe, ging es um Fragen, die heute manchmal nicht mehr so wichtig erscheinen manchen. Werden sie wieder wichtiger. Die Frage, was passiert mit Frieden und Gerechtigkeit weltweit, das waren damals Themen, wo wir gesagt haben, boah, da kümmern sich die Erwachsenen viel zu wenig drum, da müssen wir Jugendliche was machen. Wir dachten, das Allerschlimmste auf der Welt sind Atomraketen, vielleicht haben heute Leute ganz andere Ideen. Unsere eigene Meinung war aber eine, die wichtig war und es war eine, die wir in einen Dialog gestellt haben und das war von Bedeutung. Und dann sind andere Leute gekommen und haben gesagt, naja, das mag ja sein, dass das eure Meinung sind, aber wir sind hier die Chefs in der Kirche zum Beispiel. Und dann haben wir gesagt, das glauben wir nicht so richtig, weil es gibt gar keine Chefs. Und dann hat es ein bisschen Streit und Auseinandersetzung gegeben und dann haben wir unsere Freiräume neu organisiert. Und diesen Prozess für viele möglich zu machen, eigene Freiräume zu organisieren und darin Verantwortung zu übernehmen, das ist das eigentlich Entscheidende.
Das heißt, die Hoffnung ist, wenn eine Schulgemeinschaft sich genossenschaftlich organisiert und die sich einbringen, mitentscheiden dürfen, dass sie Kinder und Jugendlichen in der Schule lernen, dass man dann später, 4 Jahrzehnte später oder 5 Jahrzehnte später, wenn irgendetwas in der eigenen Stadt passiert, mit dem man überhaupt nicht einverstanden ist, sowas wie eine Genossenschaft an den Start bringt. Also einfach fürs Leben lernt, wie das geht, Verantwortung zu übernehmen und sich einzubringen.
Ich habe bemerkenswerterweise vielleicht gar nicht so eine auf das Leben vorbereitende Sicht auf Schule. Also das ist ein normaler Ort von Leben. Und wenn man sich jetzt mal denkt, junge Menschen sind bis sie 20, 25, manchmal 30 sind in der Ausbildung, dann zu sagen, naja, okay, dieses erste gute Drittel des Lebens dient ja nur der Vorbereitung, finde ich so ein bisschen bizarr. Die leben da und organisieren da das, was Leben ist. Und die organisieren einen großen Teil von Gesellschaft. Und da sind sie verantwortlich, die jungen Leute, für das, was da passiert. Wenn Schule schlecht ist, ist das natürlich auch immer das Resultat von Schülerinnen und Schülern, die sich nicht kümmern. Das ist auch ein Resultat von Nichtkümmern von Lehrerinnen und Lehrern und Eltern und staatlichen Stellen. Aber es ist eben auch ein Teil von Eigenverantwortung von Schülerinnen und Schülern. Und ich finde auch gar nicht, dass es nur darum geht, einen gesellschaftlichen Missstand anzuklagen oder einer Beseitigung zuzuführen, sondern vielleicht geht es ja auch darum, Sachen voranzubringen, die einfach Spaß machen, die Freude machen. Eine Gesellschaft kann sich ja auch entwickeln, ohne dass ein Thema ein Problem ist. Also manche Sachen sind einfach schön. Dann finden Leute Sachen raus und sagen, so hätten wir es gerne. Und dann werden wir das schon irgendwie machen.
Dieses Team von den Menschen, die jetzt diese Schulgenossenschaft als Idee voranbringen, so dass es vielleicht tatsächlich nächstes Schuljahr an den Start gehen kann, das sind ja alles Erwachsene. Welche Erfahrung machen Sie denn mit den Schülern und Schülerinnen in dieser Stadt? Waren die auch empört? Gibt es wirklich auch Schüler und Schülerinnen und Jugendliche, die sagen, hallo, wir wollen, dass das so bleibt, wie das ist. Wir wollen nicht, dass unsere Schule geschlossen wird.
Eine Erfahrung will ich berichten. Ich war eingeladen zu einer Distriktsvorstandssitzung des SPD-Distrikts Hamburg-Wilhelmsburg. Distrikte sind in Hamburg das, was an anderer Stelle in meiner Partei Ortsvereine heißt. Zwei Menschen leiteten diese Sitzung. Der eine hatte einen Namen, der offenkundig hinwies auf seine wenigstens muslimischen Eltern, und der andere sah so aus, als ob seine Vorfahren ganz gewiss aus dem Subsahara-Bereich kamen. Beide traten ganz dafür ein, dass es weiter katholische Schulen gab, und derjenige, der Vorfahren aus dem Subsahara-Bereich hat, der war Schülersprecher an einem katholischen Gymnasium gewesen. So, wer... Und machte jetzt Abitur. Also, diese Leute, die kämpfen für ihre Schulen. Und wir sind mit denen zusammen, weil wir wollen, dass diese jungen Leute das, was ihnen wichtig ist, organisieren können. Und deshalb ist es für uns unabdingbar, dass die katholischen Jugendverbände Teil unseres Engagements sind. Der Vorsitzende des BDKJ ist Teil unserer Initiative, gerade aus diesem Grund.
Ich glaube, wann immer jemand die Entscheidung treffen muss, das wird jetzt geschlossen oder davon müssen wir uns jetzt trennen, und diese ist das mit Schmerz verbunden. Und als das Erzbistum hat sich ja irgendwas dabei gedacht zu entscheiden, wir schließen oder wir müssten jetzt diese bis zu 8 katholischen Schulen schließen. Es wird Gründe dafür gegeben haben. Und wie reagieren die auf dieses dringende Bedürfnis, das zu erhalten? Sind die überrascht oder haben sie damit gerechnet?
Ich glaube, dass so etwas wie Protest eingerechnet war. Aber ich glaube schon, dass es eine gewisse Überraschung gegeben hat, dass es aus einem zivilgesellschaftlichen Engagement eine Fortführungsperspektive gibt. Und es ist ja auch demonstriert worden. Und ein sehr erfahrener Mensch in Kirchenpolitik hat mir gestern gesagt, naja, diese Demonstrationen, die sind ja eigentlich eine unglaublich charmante Bitte, eigentlich ein großer Dank. Und das stimmt ja auch. Leute sagen, wir wollen unsere katholischen Schulen behalten und gehen dafür in Hamburg demonstrieren. Das ist ein großes Kompliment für die Kirche.
Sie haben immer wieder jetzt zwischendurch in so einem Halbsatz gesagt, und es geht mir auch darum, dass Kirche Teil der Gesellschaft bleibt. Das würde ich gerne nochmal vertiefen, weil als Sie eben das Team ein bisschen exemplarisch vorgestellt haben, war da auch ein Jesuit dabei und es ging auch um Spiritualität. Und Sie haben mit einem anderen Halbsatz gesagt, weil ich mich von Gott gehalten fühle. Was hat das Ganze denn mit dem Kerngeschäft der Kirche zu tun, dass es einen Gott gibt und dass dieser Gott irgendwie eine Rolle in unserem Leben spielt?
Ich denke, katholische Schulen sind ein Teil des Kerns von Kirche. Und wenn Christenmenschen zusammen sind, über ihre Hoffnungen sprechen, sich darin bestärken, gemeinsam beten und ihr eigenes Leben in Beziehung zu Gott setzen, wüsste ich nicht, was sonst Kerngeschäft sein sollte als genau dieses. Und deshalb, ja, wir machen das, weil wir Teil von Kirche sind. So ist es ganz einfach. Und wer Kirche sich vorstellt, nicht als ein Ordnungssystem, sondern Kirche sich vorstellt als ein im Kern befreiendes Geschehen, als ein im Kern im Übrigen befreiendes geistliches Geschehen, der kann ja dieses nicht im Detail planen, sondern er muss immer sagen, wir halten uns offen für das Wirken Gottes, für das Wirken des Geistes, und dann schauen wir, wie es wird, zusammen. Und das wollen wir tun in diesen katholischen Schulen. Und wir wollen dann versuchen, ziemlich gut hinzuhören, was für unsere Zeit, für diese Stadt gebraucht wird. Und vielleicht ist es so, dass konfessionelle Unterschiede nicht mehr so spannend sind wie zu den Zeiten, als schlesische Arbeiter neu in diese Stadt kamen. Vielleicht ist es so, dass wir uns sehr anstrengen müssen, unterschiedliche Traditionen des Feierns, auch im Übrigen des Gottesdienstfeierns, in unserer Stadt als bereichernd erfahrbar zu machen. Das müssen wir zusammen rauskriegen. Und darum wird sich im Übrigen auch ja bereits jetzt in den katholischen Schulen in Hamburg intensiv bekümmert. Das heißt, es geht an vielen Stellen auch schlicht darum, das, was es da an vielen Guten gibt, fortzusetzen.
Jede Geschichte hat ein Ende. Diese Geschichte hier schreibt das Leben ja gerade erst. Das heißt, wir können das Ende nicht erzählen. Aber wir können zumindest den Stand der Dinge erzählen.
Ja, wir haben dem Erzbischof zwei Angebote gemacht. Das eine Angebot heißt, wir übernehmen gemeinsam mit dem Erzbistum Verantwortung für die 21 Schulen. Nach unserer Vorstellung geht das so, es gibt Fragen, die so wichtig sind, dass man sie zusammen entscheiden muss. Die schreiben wir auf vorher und dann bilden wir eine kleine Gruppe, die einvernehmlich diese Fragen entscheidet. Und dann gibt es Bereiche, die die Genossenschaft verantwortet, vielleicht den Betrieb der Schulen. Und dann gibt es Bereiche, die das Erzbistum verantwortet, vielleicht die Immobilien. Und dann bleibt die Trägerschaft beim Erzbistum und es ist eine Organisation gemeinsamer Verantwortung. Und wenn das Erzbistum aus Gründen, die wir immer respektieren werden, sich dafür nicht entscheiden kann, dann haben wir dem Erzbistum noch, für diesen Fall haben wir dem Erzbistum noch ein anderes Angebot gemacht. Nämlich wir haben gesagt, wir übernehmen bis zu 8 Schulen in dann eigene Verantwortung der Schulgenossenschaft. Und dann haben wir halt 2 katholische Schulsysteme in Hamburg. Das ist nebenbei gesagt auch nicht so eine Sensation. Es gibt beispielsweise in anderen Bistümern Schulen von Orden und Schulen des Bistums nebeneinander. In Berlin beispielsweise ist das Canisius-Kolleg eine Jesuitenschule und dann gibt es daneben bischöfliche Schulen. Na klar, man wird dann geordnet und in Frieden und sinnvoll zusammenarbeiten. Auch das wäre eine Variante.
Wir haben kein Orakel von Delphi. Wir können nicht sagen, wie diese Geschichte ausgeht an dieser Stelle. Heute hier können wir das nicht. Aber Sie können ein bisschen spekulieren oder sich was wünschen. Wenn das nächste Schuljahr anfängt, wird es alle katholischen Schulen in dieser oder jener Form getragen weitergeben?
Ich halte das für notwendig und ich glaube, dass der Erzbischof das so auch organisieren wird. Und ich glaube, dass der Erzbischof möchte, dass wir zu einem Modell gemeinsamer Verantwortung kommen. Das wollen wir auch. Und jetzt gibt es noch eine kurze Zeit, in der wir die Möglichkeit haben, alle technischen Voraussetzungen dafür zu schaffen. Und ich kann mir offen gesagt nicht recht vorstellen, dass Erzbischof Hese entscheidet, dass er weder mit nach dem in etwa ersten Modell noch nach dem in etwa zweiten Modell mit der Schulgenossenschaft zusammenarbeiten möchte. Denn das würde bedeuten, er würde ein sehr großzügiges Angebot der Hamburger Zivilgesellschaft zurückweisen. Und das wäre außerordentlich unvernünftig. Und der Erzbischof ist nicht außerordentlich unvernünftig.
Christian Berntsen, ich danke Ihnen, dass Sie, obwohl Sie beruflich so eingespannt sind und jetzt auch noch mit der Schulgenossenschaft so eingespannt sind, heute eine Stunde Zeit für die Hörer und Hörerinnen des Domradios hatten. Und ich wünsche Ihnen, das muss ich einmal sagen, ich finde das sehr bemerkenswert, dass eine solche Initiative entsteht, dass sich so viele Menschen zusammentun, um zu sagen, ja, wir führen das ehrenamtlich, wir versuchen das und sich so viele Menschen anschließen, weil es geht hier auch um Geld und Sie haben schon von den 10 Millionen Euro, haben Sie schon die ein oder andere Million da liegen? Also ich finde das sehr bemerkenswert und ich danke Ihnen an dieser Stelle und ich wünsche, dass es einen wirklich guten Ausgang nimmt, wie auch immer das dann ausgeht. Und vielleicht komme ich in einem halben Jahr nochmal wieder und dann schauen wir, wie es dann weitergegangen ist oder wir gucken es konkret an. Ich danke allen, die eingeschaltet haben und zugehört haben und hoffe, dass ein bisschen Inspiration zur eigenen Gestaltung und Bewegung dabei war. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut.